Stelle würden wir gerne diskutieren, was wir rausschneiden. Wir schneiden natürlich nichts raus, aber auf diese
Frage. Aber ich möchte kurz Kim zitieren. Ich möchte kurz Kim zitieren von vor einer Minute, als sie sagte, ah, wir müssen noch sagen, was wir rausschneiden wollen. Oh Gott, diesmal können wir viel rausschneiden. Ja, dann fang doch mal an.
Zum Beispiel das Zitat, was ich am Ende gebracht habe, was ich dachte, ist
so unangenehm.
Gar nicht mal so alt. Freddy hat dann durch Google herausgefunden, dass ich quasi uralt unterwegs war in dieser Folge.
Uralt? Also noch wirklich Jahrzehnte vor den 80ern, von wo ich dachte, dass da das Zitat herkam. Also das können wir vielleicht alles rausnehmen. Dann dieser perfide Plan, den wir uns nun gemeinschaftlich überlegt haben, wie ich meinem Freund einen Hund unterschmuggeln kann. Unterschieben kann quasi. Den müssen wir eigentlich auch rausnehmen.
Ja, und damit diese Begeisterung sich doch von Freddy, als sie dann so ein Thema gefunden hatte über erkrankte Hunde und ich sie unterbrochen habe, weil ich was anderes sagen wollte. Und sie so, Moment mal, ich habe noch so viele
weil
Fragen.
Weil du nicht richtig zugehört hast.
Schon.
Wir hatten das noch gar nicht richtig abgeschlossen. Das ist wirklich ein ultra spannendes Thema. Und Kim kommt einfach mit was ganz anderem um die Ecke.
Was auch
kennt
ein
ihr diese Leute?
Thema
man
war.
Erzählt eine Story, super spannend, und dann kommt jemand und erzählt dir was ganz anderes. Und du denkst dir so, hast du eigentlich die letzten 30 Minuten, als ich dir die Story erzählt habe, zugehört?
Hört ihr mal die nächsten, ich glaube 40 Minuten wären es fast, zu, wie wir uns unterhalten über Diabetes-Warnhunde. Wir haben uns informiert, was kann so ein Hund, was muss so ein Hund mitkönnen. Wir haben sehr süße Hunde-Fotos diese Woche geschossen, die wir auch noch an euch weitergeben werden. Und wir haben ein Interview geführt mit Anja Renfort.
Anja Renfort, Selbstbesitzerin gewesen, viele Jahre einer Diabetes-Warnhündin. Und außerdem ist Anja auch noch sechsmal Kickbox-Weltmeisterin gewesen und hat ultra viele spannende Dinge zum Thema Diabetes zu erzählen. Sie ist nämlich Typ-1-Sache. Sie war fantastisch und wir waren wie immer
so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Einen wunderschönen Montag, liebe Hörerin des Podcasts Typfrage, der Podcast. Wir unterhalten uns hier jede Woche über unseren Diabetes. Wir, das bin ich. Kim Stoppert, Typ-2-Diabetikerin.
Und ich, mein Name ist Freddy Schürheck, ich bin Typ-1-Diabetikerin. Und am Anfang jeder Folge gucken wir auf unsere High- und Lowlights in unserer Diabetes-Karriere zurück. Und mein absolutes Lowlight ist, ich habe mein Pen scheinbar kaputt gemacht und habe es nicht gemerkt.
Hä?
Also, das Basalinsulin, was man sich ja abends spritzt.
Mhm.
Ich dachte schon die letzten beiden Nächte, komisch, irgendwie kickt das Insulin gar nicht so richtig rein nachts, weil man merkt ja dann an der Kurve mit dem Sensor und so weiter, merke ich ja, okay, dann hat die Wirkung des Insulins sich entfaltet, bla bla bla.
Ja,
nee, hat
und am Nüchternwert merkst du es ja.
Genau, und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und dann dachte ich schon so, na gut, ich bin immer noch so ein bisschen erkältet, ist vielleicht die Erkältung. Gestern Abend checke ich dann, nee, der scheiß Pen ist kaputt, da kommt nichts mehr raus. Also im Pen gibt es ja diese... Ah ja, keine Ahnung, jetzt lachen alle über die Beschreibung. Dieses
Membran.
Stäbchen, was da so quasi das Insulin so rausdrückt.
Ja, das muss da rein.
Und das Stäbchen
muss
da
rein. Durch diese Membran durch.
Und das Stäbchen hängt aber fest, das Stäbchen kommt nicht mehr raus. Deswegen, ich drücke und denke, ich schieße Einheiten und ich schieße aber gar nichts. Ich schieße Leerlauf. Und das scheinbar schon seit 3 Tagen.
Aber Freddy, schießt du denn nicht 2 Einheiten vorweg ab?
Doch, und eigentlich dachte ich auch, dass
wirklich?
Das, also das mache ich ja immer schon. Und eigentlich hätte das auch mir auffallen müssen, ist es mir aber irgendwie nicht.
Aha.
Und auf jeden Fall muss ich jetzt gleich in die Apotheke und mir einen neuen Pen holen. Bin total abgefuckt.
Mhm.
So, sorry, es gibt auch jetzt keine Pointe oder so bei der Geschichte. Bin einfach nur genervt gerade, auch vor allem von mir selber.
Deshalb wundert sich vielleicht mein Highlight auf. Lowlight war natürlich wieder, ich konnte nicht widerstehen und musste zwischendurch einen Snack, einen süßen Snack nehmen. Es war ein Berliner, war keine gute Entscheidung. Ich stürzte mal wieder ab, war mal wieder irgendwie dann nach 2 Stunden bei 65. Oh, diese Schwangerschaft, ja, und mein Süßhype, der funktioniert nicht miteinander. Muss ich alles auf... Pass auf, und das Problem ist ja, ich speichere das in mir, dieser Frust, den man normalerweise wegfressen würde, den speichere ich in mir und der kommt im Wochenbett wieder raus. Ich weiß es jetzt schon. Und dann überfresse ich mich im Wochenbett wieder. Oh, das ist egal. Komm, habe ich ja noch ein halbes Jahr hin. Ist ja schon die Hälfte rum.
Nicht, dass ich jetzt großartig Tipps hätte oder so, weil wir sind ja kein medizinisches Fachpersonal und so weiter. Wir sind keine Diabetes- und Ernährungsexperten. Wir erzählen nur aus unserer eigenen Erfahrung. Ihr kennt den Text. Aber was bei mir hilft, weil das ist wirklich das Ding, wenn man nur was Süßes ist und das spritzt, dann passiert es mir auch manchmal, dass ich in Unterzucker gerate, weil das nun mal einfach nicht der beste der beste Zucker ist, den man da zu sich genommen hat und der sehr schnell sehr hoch führt und dann aber auch sehr schnell wieder einfach einknickt. Aber was ich entweder esse ich dann tatsächlich was Süßes direkt nach einer richtigen Mahlzeit, da musst du dich dann halt zwingen, nach einem richtig schönen Mittagessen dir dann sowas reinzupfeifen. Oder einfach machen, was wir hier schon öfter im Podcast gehört haben, Routinen durchbrechen, indem du sie durch anderes ersetzt. Also dann vielleicht jetzt jedes Mal, wenn du Lust hast auf einen Berliner, isst du eine Beefy. So, zack, fertig.
Das sind ja keine Routinen, sondern ich habe ja schon gesagt, ich bin bei meinen Eltern aktuell in der Kita-Schließungszeit. Wir gucken, dass Oma und Opa ein bisschen der Betreuung übernehmen. Und hier, die gönnen sich hier immer hart. Ja? Also es ist deren Routine, der ich oft widerstehe, aber natürlich nicht immer widerstehen kann, wenn da KitKats und Krebs und Kaiserschmarrn und Berliner am Tisch liegen. Dann ab und zu denke ich mir so, heute läuft.
Ja, ach shit.
Aber es ist nicht schlimm, heute Morgen habe ich zum Beispiel, also ich muss ja dann immer früh aufstehen mit dem Kind, ne? 6:30 hat sie heute Morgen gefrühstückt und dann frühstücke ich mein Eiweißbrot und dann heute ist Wochenende und dann kriege ich die Familie aus dem Bett und macht sich dann nochmal schön Croissants und Brötchen und ich sage dann aber, nö, ich esse ein Müsli, richtig reicht mir. So. Weil hier ist auch Laktoseintoleranz im Haus. Das heißt, es gibt sämtliche Milchprodukte, die du dir morgens zum Beispiel schön in deinen Latte machen kannst, nur in der laktosefreien Variante. Und aufgrund des Milchzuckers knallt das natürlich ordentlich rein. Wenn ich mir morgens um 6.30 Uhr einen Kaffee mache mit ein bisschen Milch, ist das halt noch nicht so schnell runter, weil ich das jetzt nicht extra berechne, weil ich dann wahrscheinlich auch mich in den Unterzucker spritze. Aber egal.
Getränke soll man ja auch nicht berechnen.
Ja, aber das...
Habe ich so gelernt. Aber nochmal der Hinweis, wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wir erzählen nur
was über eure Ernährungsberatung.
Genau, aber meine Ernährungsberatung hat mir erklärt, Getränke nicht berechnen. Aber ich weiß aus der Erfahrung auch von euren Nachrichten her, ihr berechnet teilweise Getränke und teilweise nicht. Deswegen hört einfach gar nicht auf uns. Ignoriert diesen Podcast.
Macht aus. Also, macht das jetzt wie Peter Lustig, ne? Hier, nimmt, zack, einmal ausmachen.
Ja,
der genau. Hat doch immer nach jeder Folge gesagt, man soll
ausmachen. Vielleicht immer, liebe Kinder, das, was Kim und Freddy im Podcast vormachen, bitte nicht nachmachen. Genau. Okay, so.
Wo war ich? Aber mein Highlight, auf jeden Fall, meine Cousine hat sich einen Welpen angeschafft. Erfahrene Hundefamilie. Sie wollte unbedingt auch einen Welpen haben. Und es ist ein kleiner Fox-Terrier. Ich zeig dir mal das Foto. Ein kleiner Fox-Terrier.
Ach, dachte, du zeigst mir direkt den Hund. Du bist doch bei der Family. Hättest du den nicht ausprobieren können für die Folge jetzt? Das wäre ein super Kommodator
gewesen. Der ist gerade mal 9 Wochen alt. Heißt Heidi. Und wir hatten
also
ja auch mal...
Also es ist eine Sie.
Das ist eine Sie. Genau, es ist eine Hündin. Und wir hatten ja auch mal einen Terrier. Und es ist so süß zu sehen, dass die so schon so klein ist und genau Dinge tut, die unser Terrier auch getan hat. Guck, und der Papa hatte direkt unser Kleinkind und das Hundekleinkind auf dem Arm.
Tja.
Oh Gott, süß. Ist das eine Süße. Und die hat so flauschiges Fell.
Das und jetzt willst du auch
so
wieder einen Hund, Kim. Ich sehe es in deinem Blick.
Nee, also wir haben da auch gestern lange drüber geredet, aber mit zwei Kindern ist das doch stressig und man sollte sich keine Hunde anschaffen, wenn man jetzt schon weiß, man hat ein stressiges Life und das tut halt dem Tier ja auch nicht gut. So, leider nicht.
Aber sweet. So, und jetzt die große Frage. Hat dieser Terrier, der jetzt neu in dein Leben eingetreten ist, bei deiner Unterzuckerung diese Woche angeschlagen? Also hat er sich neben dich gestellt, hat dich angestupst, hat seine Pfote auf deinen Fuß gelegt?
Nee.
Ja, der du sagst das jetzt so, aber hätte ja sein können.
Ja, aber Heidi ist ja noch nicht trainiert.
Das hat damit aber nicht so viel zu tun, wie wir dachten. Wir haben uns nämlich, also wir fangen nochmal von vorne an. In dieser Folge sprechen wir über Diabetiker-Warnhunde. Und wir haben uns dazu ein bisschen informiert. Also das Deutsche Assistenzhundezentrum, die kennen sich also wirklich aus mit Assistenzhunden in allen Bereichen. Die haben auf ihrer Seite geschrieben, also die Ausbildung eines Hundes zum Diabetes-Warnhund dauert 18 bis 24 Monate. Sie schreiben aber auch, nicht jeder Hund kann das Warnhund werden lernen. Das Warnen ist eine angeborene Fähigkeit, die man zusätzlich nur trainieren kann. Das Deutsche Assistenzhundezentrum hat auch versucht herauszufinden, warum die das überhaupt können. Also was riechen die? Riechen die den Schweiß, weil wir teilweise Schweißausbruch bekommen, wenn wir Unterzucker haben? Oder was riechen die? Das Deutsche Assistenzhundezentrum sagt, dass sie tatsächlich den veränderten Sauerstoffgehalt im Blut wahrnehmen. Und darauf reagieren die Hunde. So. Und deswegen die naheliegende Frage. Hat dieser Terrier reagiert, als du Blutdingsbums hier Unterzucker hattest?
Nee, aber Heidi war auch zu dem Zeitpunkt nicht anwesend, muss man dazu sagen. Heidi schläft ja auch noch für Bier. Heidi ist ja ganz klein und flauschig, wie ich gerade schon gesagt habe.
Also wir haben mal mit einer gesprochen, die tatsächlich einen Diabetes-Warnhund lange Jahre hatte. Und zwar ist das Anja Rennfort. Sie ist Physiotherapeutin aus Lüdenscheid. Sie ist aber auch Typ 1erin. Und sie ist Besitzerin einer Diabetes-Warnhündin gewesen, Rasse Schweißhund. So, Schweißhund könnt ihr jetzt mal alle googeln, die die Rasse nicht kannten, ist schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall niedlich. Googelt mal. Währenddessen erzählen wir noch kurz. Anja hat aber auch ansonsten einfach super viel Spannendes zu erzählen gehabt. Sie ist zum Beispiel 6-mal Weltmeisterin im Kickboxen geworden. Also es gab sehr, sehr viel, worüber wir mit Anja sprechen wollten.
Hallo, danke schön.
Wir treffen uns ja gerade in unser aller Mittagspause von Diabetikerin zu Diabetikerin. Was gibt's bei dir heute Mittag?
Überrumpelt. Wir haben spät gefrühstückt, es sind Ferien und ich glaube, das Mittagessen fällt aus. Mein Freund hat Geburtstag, es gibt gleich Kuchen.
Oh, am Geburtstag auch noch nimmst du dir die Zeit, dann sagen wir ja doppelt Danke.
Ja, gerne.
Wie läuft es bei dir so als Mama mit Kochen, Essen, Messen, Spritzen? Du hast eine Pumpe, stellt mir gerade ein, ne?
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung. Also ich glaube sowieso so, das regelmäßige Kochen, wenn man berufstätig ist, das ist ja dann unabhängig vom Diabetes. Mit Kind nochmal eine andere Hausnummer. Ich muss sagen, ich bin froh, die Kleine hat bis jetzt immer im Kindergarten Mittag gegessen. Und wenn, dann koche ich was am Abend, wenn ich was brauche. Aber ich bin auch nicht so ambitioniert in der Küche und im Haushalt. Das ist alles sehr zweckmäßig gehalten.
Ja. Wie sehr ist dein Kind interessiert an deiner Pumpe? Ich penne momentan, weil ich wieder schwanger bin und mein Kind will sich auch immer pennen. Ich muss um meine Insulin-Pens gerade hart kämpfen, weil die werden dann immer als Spielzeug benutzt.
Ja, klar, ist alles interessant, was die Mama hat, ne? Also mir ist das tatsächlich passiert, als sie klein war. Sie ist jetzt, ist sie schon groß, sie ist jetzt schon 6 Jahre alt und wird jetzt eingeschult nach den Ferien. Aber sie hat sich oft, was heißt oft, aber sie hat sich manchmal im Schlauch aus Versehen verheddert oder so in der Trage, dass dann so ein Beinchen da drin hing oder so. Dann fand sie auch mal den Sensor interessant am Oberarm. Den hat sie mir auch einmal wirklich da rausgerissen, als er sich da irgendwie festhalten wollte. Aber alles in allem geht. Also ich habe ihr das schon gezeigt, dass der Schlauch an der Mama hängt und dass der Mama das echt wehtut, wenn man dran zieht. Also ich habe es ihr halt so erklärt und zum Glück hat sie kein Interesse, da auf der Pumpe zu drücken. Zu spielen oder so.
Und wie lief es bei dir während der Schwangerschaft mit Diabetes und eben Schwangerschaft? Das wissen wir ja jetzt natürlich auch hier brandaktuell im Podcast durch Kim nochmal. Die Zielwerte sind da ja wirklich sehr streng und natürlich hat man selbst dann auch viel Druck, macht sich auch viel Druck, da irgendwie immer top zu performen in Sachen Blutzuckerwerte. Wie war das bei dir?
Ja, ähnlich. Ne? Also ich bin tatsächlich die Sache so total entspannt angegangen. So mein Motto ist immer, dass man sich vor großen, wie soll ich sagen, Aufgaben oder so nicht verrückt machen sollte. Und so bin ich das auch mit der Schwangerschaft vielleicht ein bisschen blauäugig. Ich weiß es nicht. Also ich habe gedacht, sowieso, man muss ja erstmal gucken, ob das überhaupt klappt. Und tatsächlich hat das geklappt und war dann beim ersten Diabetologengespräch und bin da fast vom Stuhl gekippt, als ich diese Zielwerte gehört habe. Und da hatte ich natürlich nicht mehr lange Bedenkzeit, sondern war schon live dabei. Und ich muss sagen, dass ich aber sehr, sehr insulinempfindlich war, dass ich also fast überhaupt kein Insulin am Anfang gebraucht habe und dadurch die Tendenz ja schon gegeben war, dass die Werte einfach eher zu tief als im Normbereich waren. Mhm. Und Dann habe ich mich daran getastet und einfach mit dem Essen sehr akribisch aufgepasst. Also ich habe eigentlich nur noch nach meinen Werten gegessen, so würde ich sagen. Also ich habe mich, ich kann mich nicht erinnern, mich mal so danach gerichtet zu haben, aber es war natürlich auch noch nie die Motivation so hoch.
Aber was heißt das, nach deinen Werten gegessen? Das heißt, du hast immer geguckt, okay, ich bin gerade schon wieder sehr niedrig,
Genau.
dann esse ich jetzt noch mal ein halbes Butterbrot. So.
Nach Sensor. Also mit dem CGM-System, ne, mit dem kontinuierlichen Messsystem wird ja dann der Trendpfeil angezeigt, wo es hingeht. Und wenn der dann im grünen Bereich war, mit einer leicht sinkend, dann habe ich angefangen zu essen.
Aber das
Und bin
klingt auch
ich,
irgendwie anstrengend. Ich meine, da konntest du ja
ja.
gar nicht mehr irgendwie einfach mal mit deinem Mann zusammen ins Restaurant gehen und ein bisschen was bestellen, sondern es war
Ja,
dann
also
immer so.
Restaurant war irgendwie tatsächlich echt doof. Aber also das habe ich gerne darauf verzichtet, ne? Weil einfach diese Motivation sehr so groß ist. Und ich habe dann einfach so ein bisschen geguckt, dass da jetzt nicht mehr weiß, wie viele Kohlenhydrate drin sind. Und habe dann vielleicht beim Salat doch eher das Weißbrot minimiert.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wir sind da jetzt schon ins Jetzt gesprungen. Jetzt bist du Mama von einem kleinen Mädchen, aber alles hat ja angefangen als Kind. Da warst du Diabetikerin schon. Also ich glaube, mit 1,5 Jahren hast du schon die Diagnose bekommen. Und aber trotzdem hast du dich für Kampfsport entschieden. Was hast du von deinem Diabetes fürs Kickboxen gelernt und was hast du vom Kickboxen für deinen Diabetes gelernt?
Ja, also ich habe mit dem Kampfsport angefangen, als ich so 10 Jahre alt war. Und zu der Zeit habe ich auch viele andere Hobbys gehabt. Also meinen Eltern war das wichtig, dass ich Sport mache und mich bewege. Das wurde dann damals schon so angeraten in der Kinderdiabetologie, dass der Sport eben wichtig ist, dass man damit die Werte ja auch ein bisschen beeinflussen kann. Und ja, deswegen war das vollkommen okay für meinen Bruder und mich, da verschiedene Hobbys auszutesten. Ne? Und ich habe also nicht mit 10 Jahren gesagt, Mama, und in 10 Jahren möchte ich irgendwo am anderen Ende der Welt im Boxring stehen und da um die Weltmeisterschaft kämpfen, Vollkontakt oder so. Ne? Ich bin da wirklich so ein bisschen so reingerutscht und bin dann aber eigentlich da hängen geblieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und irgendwie gab es immer wieder neue Motivationen. Am Anfang waren es so ganz traditionelles Kampfsporttraining mit so Gürtelprüfungen. Und ja, das war einfach ein guter Verein, ein guter Zusammenhalt, sodass man da einfach dabei bleiben wollte, ne? Und das Ganze hat sich dann über die Jahre so ein bisschen verändert, mehr so in so ein modernes Wettkampf. Training und eben von diesem traditionellen Kampfsport hin zum Kickboxen. Und ich bin da wirklich so reingewachsen, dass ich dann auch mal bei den Erwachsenen mittrainieren durfte, bei den Kindern helfen durfte, da das Training zu leiten. Und irgendwann war einfach für alle anderen Hobbys keine Zeit mehr da. Und dann war ich da voll drin. Ja, ich würde das vielleicht so, diese Abhängigkeit voneinander so beschreiben, dass ich einfach gemerkt habe, wenn meine Werte nicht gut sind, kann ich nicht gut trainieren. Und ich glaube, das war immer so ein Effekt, der mich da durch diese Zeit, natürlich dann auch als Jugendliche, Pubertät, gut durchgetragen hat, dass es mir immer sehr wichtig war, dass ich trainieren konnte. Und so der größte Frust war eigentlich immer, wenn ich jetzt ein Training abbrechen musste, wegen Unterzuckerung oder so, ne? Weil es hat dann gefehlt. Das hat dann gefehlt und konnte nicht nachgeholt werden. Und naja, ich war zumindest schon durch den ganzen Diabetes sehr, sehr strukturiert, weil ich das eben von Kindheit an ja auch noch sehr streng erlebt habe. So die ganze Therapie, die Ernährung, da ging es ja wirklich strikt nach Ernährungsplan, da mussten Zeiten eingehalten werden. Ja, man muss seine Sachen einpacken, man darf nichts vergessen. Das hilft natürlich bei so einem strukturierten Trainingsplan dann auch, ne?
Ja, das
Und
stelle ich mir
eben
eben so
auch,
auch vor, ja.
dass man dran bleibt, ne? Das
Genau,
ist ja schon.
das Disziplinierte, dieses, ich muss es jetzt durchziehen, ich muss mich an Regeln halten, das hast du irgendwie vom Diabetes mit in den Sport genommen. Gleichzeitig natürlich
Genau.
dieser Kampfgeist, wahrscheinlich auch dieser Wille, das dann auch gut zu machen. Das ist wahrscheinlich was, was du vom Kampfsport nochmal wieder so ein bisschen rübergebracht hast zur Diabetestherapie.
Ja, da würde ich vor allen Dingen sagen, dass man dann ja auch im Laufe der Entwicklung, ja, dann den einen oder anderen Wettkampf auch einfach verliert, dass es da Gegnerinnen gibt, die stärker sind, die besser sind und dass man merkt, man hat da in gewissen Bereichen, naja, Luft nach oben, ne? Man könnte sagen Defizite, aber ich finde mal, Luft nach oben hört sich schöner an und da kann man dran arbeiten und dass man sich da auch so Stück für Stück kleine Ziele setzt, gewisse Bereiche vornimmt und so ist es ja eigentlich auch mit dem Diabetes, ne? Wenn man dann merkt, so, boah, jetzt das und das ist mir wieder passiert, das klappt irgendwie nicht, dass man sich vielleicht dann mal diese Situation rausnimmt, einzeln anguckt, da intensiver überlegt, ne? Oder sich da auch Hilfe sucht
Ja.
von Trainer und
Wie,
Diabetologen oder so.
ne, es gibt eben das Team von Leuten, die einen berät. Ein Teammitglied, über das müssen wir noch reden, über Candy. Du bist ja sehr
Ja.
engagiert immer gewesen bei Diabdocs. Wir haben ja wahrscheinlich alle schon mal von Diabeteshündinnen und Hunden gehört. Wie ist dazu gekommen, dass du da erstmal zu Diabdocs so eine Verbindung gefunden hast?
Ach, tatsächlich habe ich das über die Internetmedien irgendwann gelesen, einen Bericht, dass es eben Hunde gibt, die erkennen können, wenn Herrchen oder Frauchen mit Diabetes oder eben auch ohne Diabetes, wenn die ja eine Unterzuckerung haben, dass die Hunde das merken und denen anzeigen. Und das fand ich total faszinierend.
Und wie
Und
schaffen Hunde das denn? Wie bekommen Hunde mit, dass man Unterzucker hat? Also die ausgebildeten Diabeteshunde.
also es geht wohl darum, dass sich irgendwas an dem Körpergeruch verändert. Also der normale Geruch, den jeder so an sich hat, wenn, ja, also es muss nicht immer direkt die Unterzuckerung sein, ne? Es ist also so total spannend, weil man es gar nicht so sagen kann, der Hund zeigt jetzt an, wenn ich unter 80 bin oder so, ne? Sondern es ist da, es ist, glaube ich, mehr so der Zustand, dass man in so eine Unterversorgung kommt. Und es gab dann auch Situationen, dass die Candy bei mir angezeigt hat und ich gemessen habe und war auf 160 und habe gedacht so, na toll, was mache ich jetzt? Ne? Soll ich sie jetzt dafür loben? Weil irgendwie dachte ich ja, nee, falscher Alarm hier. Und das Loben ist ja total wichtig für die Ausbildung, für das Konditionieren. Und dann habe ich das einfach so, ja, wusste ich auch nicht, beenden, ja, nee, komm jetzt nicht und weg und kein Leckerchen. Und wir sind rausgegangen und eine Viertelstunde später ging schon der Alarm los und dann bin ich nämlich total schnell einfach abgerauscht. Und das hat der Hund schon gemerkt, ne? Also auch so schnelle, radikale Abfälle. Oder halt auch, wenn dann drumherum jemand, also es kennen ja auch Nicht-Diabetiker, ne? Wenn die dann auch hochkonzentriert vielleicht arbeiten und nichts gegessen haben, dass sie sagen, boah, jetzt brauche ich aber mal was. Und das zeigen die Hunde auch an. Also das ist spannend. Und dann gibt es Situationen, wo die Candy zum Beispiel ganz entspannt war, nicht reagiert hat, wo ich dachte, so, ja gut, aber jetzt hier so 70, 60, ne, müsste ja schon eigentlich. Und ja, meine Ärztin hat immer gesagt, irgendwie scheinen die Hunde auch zu merken, was akut ist. Ne? Ist es jetzt gerade so ausgeglichen? Geht es dem Körper gut? Und manchmal hat man ja auch totale Hyposymptome. Also ich denke, dass ihr das vielleicht kennt, ne? Obwohl der Wert dann noch gar nicht so tief ist. Das ist ja gar nicht immer so stimmig mit der Zahl, die dann da irgendwo erscheint. Ne? Sehr
Aber
spannend.
sie stellen nur Unterzuckerung fest, also Überzuckerung geht nicht.
Also das sind, es gibt schon Hunde, die sich das dann irgendwann auch angeeignet haben, dass sie dann da irgendwo drauf reagieren. Aber weil das mit der Unterzuckerung eben schneller gefährlich werden kann, von jetzt auf gleich, hat man jetzt eben bei Diabdocs damals gesagt, das ist für uns relevant, weil es ja vor der Gefahr irgendwie warnen soll, ne? Und bevor jetzt die Überzuckerung oder zu hoch wirklich gefährlich, lebensbedrohlich wird, hat man ja immer noch Zeit, da selber einzugreifen, ne?
Wenn ich jetzt einen Hund habe und merke, oder vielleicht mir jetzt zum ersten Mal während dieses Interviews bewusst wird, ja, Moment, stimmt, mein Hund wird auch immer ganz anhänglich, wenn da irgendwas mit meinem Zuckerspiegel nicht stimmt. Wie kann ich das denn bestärken? Wie kann ich denn auch meinen Hund so zumindest ein wenig mich dafür bedanken, dass er mich jetzt gerade darauf aufmerksam gemacht hat?
Ja, genau. Also so läuft es ja in der Ausbildung dann. Das ist ja auch ein Teil der Ausbildung eben, dass er dann bestärkt wird, ne? Also, dass man genau dieses Verhalten konditioniert. Das heißt, es gibt die super Belohnung, Leberwurst oder sowas. Und ja, Also natürlich kann man das versuchen, so mit dem Hund. Die Frage ist dann nachher nur, inwieweit du dich dann darauf verlassen willst. Ne? Also ich denke, man kann halt nicht dann sagen, es ist schwierig zu sagen, ach, der macht das jetzt schon, der oder die. Ne? Sondern ich habe immer gesagt, die Verantwortung liegt bei mir. Und naja, also klar, kann man das versuchen zu bestärken. Und dann könnte man zum Beispiel auch so Geruchsproben nehmen, die man, also jetzt ein T-Shirt, ein Unterhemd, was an der Haut war während der Unterzuckerung, und könnte damit dann auch noch weiter trainieren. Dass einfach dieser Geruch dann konditioniert wird, dass der gesucht werden muss oder sowas verstecken in der Wohnung. Und wenn der Hund dann vorbeigeht und darauf reagiert, dann bekommt er wieder Leberwurst. Also man spritzt sich nicht in die Unterzuckerung, um zu üben, sondern man nimmt halt die Situationen, die ja leider irgendwie passieren im Alltag, und kann dann aber noch mit so oder so sterilen Kompressen das abreiben, die dann vakuumverpackt aufbewahren und damit dann trainieren mit dem Hund.
Oh
Genau.
Mann, das klingt total, total spannend. Und ich versuche ja seit Jahren, meinen Freund dazu zu bringen, dass wir einen Hund bekommen. Und er sieht das immer nicht so richtig ein. Aber jetzt bin ich so hin und her gerissen, weil ich mir einerseits denke, ich könnte den Diabetes jetzt einfach mal als gute Ausrede und Vorwand nutzen, um mich doch noch hier für einen Hund stark zu machen. Und
Ja.
gleichzeitig, jetzt sind wir mal realistisch, Anja. Diese Diabeteshunde, die waren ja vor allen Dingen so vor 10, 12 Jahren, da gab es da irgendwie so gefühlt so eine Welle, da hatten die sehr viel
Genau.
Aufmerksamkeit und man dachte, das
Ja.
ist eine super Idee. Braucht man das denn heute tatsächlich noch? Ich meine, bei der Technik, die wir heute haben, ist die Idee der Diabeteshunde wahrscheinlich schon längst total überholt.
Tatsächlich ist das auch so die Situation, wie sich das einfach entwickelt hat, ne? Was einfach so die Kontaktanfragen, zumindest eben bei den Dive Dogs, so auch gezeigt hat, dass eigentlich mit der Aufnahme in den Heilmittelkatalog der CGM-Systeme, ja, wo ja dann also jeder, der wollte, eigentlich auch mit so einem kontinuierlichen Messsystem ausgestattet wurde, ist eigentlich parallel dazu die Nachfrage nach diesen Hunden gegen Null gegangen, sodass es dieses Ausbildungskonzept jetzt auch gar nicht mehr, ja, was heißt, das gibt es nicht mehr, die Leute, die gibt es schon noch und die arbeiten mit ihren Hunden, ne? Aber es hat sich gar nicht mehr irgendwie gelohnt, das aufrechtzuerhalten, weil die Nachfrage nicht mehr da ist. Und ich glaube, dass da einfach so die Angst der größere Antrieb war, ne? Und die Unwissenheit und ja, dass man immer in der Luft hängt. Und das ist ja jetzt heute mit den Systemen, denke ich, ja, also es ist doch ein großes Stück weit eben gelöst, dieses Problem.
Absolut. Und gleichzeitig denke ich mir gerade, das brauchen wir meinem Freund ja alles gar nicht sagen. Dem sagen wir nur, was Hunde alles Tolles
Hey.
können.
Ja, also und spätestens, wenn der so einen Hund sieht, ne, kommen ja auch die Hormone wieder.
Und ihr habt gemerkt, Freddy wollte vorweg nicht nur, dass ihr googelt, sondern lieber Freddy Freund, der jetzt gerade eben diesen Podcast hört. Freddy wollte eigentlich auch, dass du Schweißhund googelst und dir genauer überlegst, ob du nicht vielleicht doch eine kleine Heidi in deinem Leben haben möchtest oder eine kleine Candy.
Das Gute ist ja, er hört ja diesen Podcast nicht. Deswegen werde ich das, glaube ich, wirklich einfach durchziehen mit meinem Plan, ihm zu erzählen, dass er also wirklich für die Diabetes-Therapie so ein Schweißhund das Beste wäre, was einem passieren kann.
Ja.
Naja, wir halten euch hier auf dem Laufenden.
Aber aufpassen beim Hundekauf. Der
Ja.
Ex-Bachelor Daniel Völz hat eine Bulldogge. Und ihn haben wir auch mal gefragt, sag mal,
Eine französische
eine
Bulldogge.
französische Bulldogge. Und wir haben ihn mal gefragt, meinst du, dein Hund könnte sich zu einem Diabetes-Warnhund ausbilden lassen?
Bella würde mich sofort für einen Schnitzel verkaufen. Also ich glaube nicht, dass es groß jucken würde, beziehungsweise das Trainieren. Also da weiß ich, also ich glaube aber auch, französische Bulldoggen sind extrem kopfstur. Und da weiß nicht, inwiefern die darauf dann anschlagen könnten, dass man sowas hat. Ich würde mich sehr irgendwann freuen, wenn ich einen Hund hätte, der das irgendwie kann. Also ich finde das total cool. Und ich finde, Hunde lieben ja Aufgaben. Und Hunde wollen ja gefallen und wollen ja arbeiten. Und wenn man so einem Hund halt so einen Job gibt, das ist doch also super. Ich selbst habe mal ich dachte so, okay, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt umkippe oder irgendwie so, würde Bella da Panik bekommen oder sonst was? So wie man die Videos halt kennt aus dem Internet, Kamera hingestellt, ich dann so simuliert, dass ich irgendwie einen Anfall habe oder so zur Erde. Sie lag so im Bett, so guckt so, nee, gar nicht. Wieder Augen zugemacht und weitergeschlafen. Das hat sie null interessiert. Also die Wunde, die ist sehr tief. Ja, ist vielleicht nicht die richtige Rasse und vielleicht auch nicht das beste Exemplar für Diabetesunterstützung.
Vielleicht nicht das beste
Das
Exemplar.
fand ich aber tatsächlich sehr schön, wie er das erklärt hat. So, ja, die wird mich für jedes Schnitzel der Welt hergeben. Ja, so ist es eben. Nicht jeder Hund kann das. Wusstest du aber, dass Hunde tatsächlich selbst Diabetes bekommen können?
Ja, ich weiß das von Katzen. Bei Katzen ist es auch ein großes Problem, ne? Und das, damit schlagen wir die Brücke zur letzten Folge, ist es auch ein Problem, wenn solche Tiere dann im Tierheim landen. Aus welchen Gründen auch immer. Besitzer verstorben, Besitzer kann sich nicht mehr kümmern, wie auch immer. Medikamente kosten zu viel, ne? Die müssen sich ja auch darum kümmern. Aber wie willst du jemanden haben im Tierheim, der sich da regelmäßig dann um das Tier kümmert? Großes Problem, chronische Erkrankungen bei Tieren, die in Tierheim sind.
So, und die müssen natürlich eben dann therapiert werden, so wie wir Menschen auch. Also ich habe mich da durchgelesen, und zwar bei MSD Tiergesundheit. Die haben große Homepage in diesem Internet drinne, wo man alles Mögliche zu diesem Thema lesen kann. Und ich dachte mir die ganze Zeit, das kann nicht sein. Das ist ja alles wie bei Menschen. Das kann jetzt nicht sein. Hä? Hab das dann nochmal doppelt und dreifach kontrolliert, aber doch, es stimmt alles, wie es da so steht. Also auch Hunde können Diabetes bekommen. Geschätzt einer von 100 Hunden hat Diabetes, besonders häufig bei den Rassen Labrador, Golden Retriever und Beagle. So, und jetzt darfst du raten, was sind die Symptome von einem Hund, der Diabetes hat?
Viel trinken, würde ich sagen.
Genau.
Ja.
Außerdem?
Vielleicht hecheln?
Nee, das stand da jetzt nicht.
Okay. Viel trinken, dann da wahrscheinlich viel raus müssen, ne? Und vielleicht ein bisschen in die Wohnung machen, weil man es nicht mehr halten kann.
Also viel Urin lassen auf jeden
Ja.
Fall.
Was können wir noch? Viel schlafen?
Nee, sie verlieren Gewicht.
Ah, okay. Also eigentlich so wie bei Menschen willst du jetzt darauf hinaus,
Genau,
bevor ich jetzt hier.
ja,
Ah,
genau,
okay.
deswegen. So, und schlechte Wundheilung zum Beispiel.
Ja.
Also im Prinzip genau das, was wir Typ 1er zum Beispiel oder viele von uns Typ 1ern kurz vor ihrer Diagnose erfahren haben als Symptome. Und tatsächlich ist auch Typ 1 die verbreitetere
Ach.
Diabetes-Variante bei Hunden. Typ 2 kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor. Und Typ 2 ist wiederum aber bei Katzen die häufigste Form von Diabetes, die vorkommt, bei Hunden aber nicht.
Aha. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja Mensch, ich höre diesen Podcast einfach nur, weil ich Freddy und Kim sehr sympathisch finde und weil ich einfach nur einen Angehörigen mit Diabetes unterstützen möchte oder weil mich das Thema interessiert, jetzt habe ich gar keinen Grund, mir einen Hund anzueignen, anzulegen, das war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Es gibt ganz viele andere Sachen, die so ein Hund richtig toll macht. Also, es gibt zum Beispiel Schmerzpatienten. Da hat die Universität
Hey, wir sind
Pittsburgh.
doch noch gar nicht fertig mit dem Diabeteshund.
Ja, aber ich wollte jetzt mal darauf eingehen, dass man sich auch trotzdem Hund, auch wenn man keinen Diabetes, ne, also die sind halt für alles gut. Darauf wollte ich kommen.
Okay, aber dann
Hier,
kommen wir gleich wieder
kurz,
zurück
schon
zum
kurzer
Diabeteshund. Wir müssen
Kontakt.
doch über die Folgeschäden sprechen beim Diabeteshund.
Ach
Wir müssen noch
so.
darüber sprechen, wie wird das eigentlich diagnostiziert beim Hund? Wie geht man dann damit um? Kriegt der kleine Hund eine kleine Pumpe an sein Halsband? Aber mach erst mal weiter und dann kommen wir zurück zum Diabeteshund.
Okay. Also, egal was ihr habt, schon kurzer Kontakt zu einem Hund kann stressmindernd und schmerzlindernd sein, die Müdigkeit sinkt. Insgesamt verbessert sich die Lebensqualität der Patienten. Also, Universität Pittsburgh hat das getestet bei Fibromyalgie. Erkranken. Das ist eine Schmerzerkrankung. Außerdem gibt es Studien zu Bürohunden. Wenn ihr euren Büro nach Absprache mit Chef und anderen Leuten mit ins Büro nimmt, dann ist das gut für die komplette Büroatmosphäre, weil euer Stresslevel sinkt, das Stresslevel der Nichthundebesitzer sinkt und es gibt ganz viele Leute, die sich im Laufe von so einer Bürohund-Aktion tatsächlich dazu bereit erklären, mit dem Hund mal eine Runde um den Block zu gehen. Das heißt, am Hund tut's gut, weil der Hund hat mehr Bewegung, als wenn er jetzt zu Hause sitzen würde. Und den MitarbeiterInnen tut's auch gut, weil auch die natürlich sich mehr bewegen. Natürlich immer in Absprache mit Menschen mit Allergien. Dann geht sowas natürlich nicht. Aber es gibt Studien zu Bürohunden. Coole Sache, so ein Bürohund.
Können wir festhalten, Hunde, geile Idee. Das geht auch noch mal raus an meinen Freund. Hast ja gerade gehört, was Tim alles abgezählt hat. So, wir kommen nochmal kurz zurück zum Diabeteshund. Falls euer Hund also tatsächlich Diabetes haben sollte, wie findet man das raus? Man geht zum Tierarzt, der macht das dann ähnlich wieder, genau wie bei Menschen eigentlich, mit einer Blut- und einer Urinuntersuchung. Und wenn Hunde Diabetes haben, dann bekommen die natürlich keine Pumpe, wobei, wer weiß, vielleicht gibt es da irgendwann die Technik, sondern die bekommen tatsächlich Insulin gespritzt über einen Pen. Ja, außerdem gibt's dann eine kleine Diät für den Hund, bewegen, aber nicht zu viel, weil sonst droht der Hund zu unterzuckern. Also eigentlich alles wie beim Menschen. Und tatsächlich schreibt hier die MSD Tiergesundheit auch, und da dachte ich auch wieder, klingt auch wie beim Menschen, Zitat, wird ein Hund mit Diabetes mellitus frühzeitig angemessen behandelt, kann seine Lebenserwartung ähnlich sein wie die eines gesunden Hundes. Hm. Du kannst wirklich in diesem Beitrag einfach das Wort Hund durch Mensch ersetzen und umgekehrt, und es passt. Das fand ich echt irgendwie crazy.
Das ist wirklich crazy.
Also, ich habe mich selten so verbunden gefühlt zu einem Hund, wie als ich das alles gelesen habe.
Bist du ähnlich verbunden mit den Hunden jetzt aufgrund der Möglichkeit einer Diabeteserkrankung, wie du vor ein paar Wochen mit den Lamas warst?
Nee, noch krasser.
Okay, noch krasser.
Noch krasser. Und aber es ist aber auch wieder bezeichnend, dass Katzen halt nicht mein Typ von Diabetes sind. Das ist jetzt auch wieder, ich bin ja auch kein Katzentyp.
Ja.
Also im doppelten Sinne.
Ich bin auch nicht so ein Katzentyp, habe ich gemerkt. Mein Freund schon mal gar nicht, der hat eine ganz krasse Katzenallergie. Wir können nirgendwo hingehen, wo es Katzen gibt im Haushalt. Der ist direkt, du denkst dir, was ist mit ihm los? Muss ich mit ihm zum Arzt? Da sind 2 Sekunden drin und der kriegt Atemnotfälle und so. Ganz schlimm. Naja, das Abschweifen aus unserem Leben. Ihr kennt es hier.
Ihr kennt es hier.
In diesem Podcast. Wenn ihr auch mal ein bisschen abschweifen wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht an typfrage_der Podcast bei Instagram.
Ja, auch gerne, wenn ihr Erfahrung mal gesammelt habt mit Diabetes-Warnhunden oder vielleicht selbst einen Hund kennt, der tatsächlich Diabetes hat. Das würde mich jetzt doch schon mal interessieren, was der auch für ein Täschchen hat. Dann gerne Bilder auch an uns schicken.
Und vielleicht wollt ihr euch auch beteiligen an unserer nächsten Folge. Da geht es um unsere, wie mein Kind immer sagt, Auge. Und dann sticht sie einen so ins Auge. Nicht gut für eure Gesundheit. Ein Kleinkind, was gerade seine Körperteile entdeckt. Aber auch Diabetes kann gefährlich werden fürs Auge. Und darüber reden wir nächste Woche. Wo kann das hinführen? Was müssen wir machen? Und warum ist das eigentlich so? Nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Ne?
Oh mein Gott. Hast du das wirklich gesagt? Das ist so ein...
Oh Gott.
So ein... Oh, das muss ich jetzt mal googeln. Welcher Radiomoderator aus den 80ern das immer gesagt hat? Selbe Stelle... Selbe Welle. Am 9. Februar 1946 war erstmals ein damals 33-jähriger Theaterkritiker im Rundfunk im amerikanischen Sektor RIAS, abgekürzt, zu Wort gekommen. Friedrich Luft, der in den folgenden 44 Jahren mit seiner Stimme der Kritik sonntags zu hören war. Zitat, gleiche Stelle, gleiche Welle. Gut, Kimi.
Alles klar. Waren wir heute mal ein bisschen retro unterwegs.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.